Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Das Covid-19-Genesungsverhältnis für Patienten erreicht 71%. Globale Solidarität zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie ist erforderlich. Die Ergebnisse der klinischen Studie für den Covid-19-Impfstoff werden im Oktober 2020 bekannt gegeben. Die indonesische Regierung hat die Isolationsräume für 14.000 COVID-19-Patienten eingerichtet. Internationale Arbeitsorganisation ILO und UN-Frauen fördern gleiche Löhne in Indonesien. Das Handelsministerium wird die Werbung für die geografischen Produkte weiter intensivieren. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Heilungsrate für COVID-19-Patienten in Indonesien verbessert sich weiter. Die Regierungssprecherin für den Umgang mit COVID-19, Dr. Reisa Broto Asmoro, sagte am Freitag, dem 18. September, im Präsidialbüro in Jakarta, dass die Genesungsrate für COVID-19-Patienten in Indonesien bei 71% lag. Bis zum 18. September 2020 um 12 Uhr West-Indonesischer Zeit verzeichnete die Regierung, dass die Gesamtzahl der geheilten Patienten 170.774 erreichte.
Saat ini angka kesembuhan kita semakin
derzeit wird unsere Genesungsrate besser, wobei die Genesungsrate ca. 71% liegt. Was bedeutet, dass 7 von 10 Personen, die COVID-19 ausgesetzt sind, wieder gesund und produktiv sind. Bis zum 18. September 2020, 12 Uhr West Indonesia Zeit, betrug die Gesamtzahl der Patienten, die sie erholt hatten, 170.774 Personen. Heute haben sie mehr als 4.000 Menschen erholt, während die aktiven Fälle 56.409 sind. Dies bedeutet, dass derzeit weniger als ein von drei Fällen insgesamt behandelt werden. Darüber hinaus hat Dr. Reisa Broto Asmoro betonte, dass sich die indonesische Regierung verpflichtet habe, die Anstrengungen zu unternehmen, um die COVID-19-Pandemie zu verfolgen, zu testen und zu behandeln. Bisher hat das Gesundheitsministerium mehr als 1.000 Cluster von COVID-19-Übertragungen in ganz Indonesien gefunden.
Dalam konteks tracing,
nach der Verfolgung hat das Gesundheitsministerium mehr als 1.000 Cluster in ganz Indonesien gefunden. Cluster sind die Gruppenlokaler Übertragung, die mit der Verteilungskette verbunden sind. Cluster können in Arbeitsheimen oder in anderen Bereichen auftreten. Dies wird häufig als Familiencluster, Bürocluster oder andere Cluster bezeichnet. Normalerweise wird er von einer positiven Person gestartet, die dann das Gesundheitsprotokoll nicht richtig anwendet und sich dann auf die Menschen um ihn herum ausbreitet. Cluster können überall auftreten, nicht nur in Büros. Wieder einmal kann es in verschiedenen Gemeinden einschließlich Haushalten passieren. In Bezug auf das, Dr. Reza Broto Asmoro sagte, dass die Regierung bis jetzt fast 2,8 Millionen Exemplare von mehr als 1,6 Millionen Menschen gesammelt hat. Daneben nimmt die Zahl der durchgeführten Tests weiter zu. Daten des Gesundheitsministeriums zufolge wurden pro 1 Million Einwohner mehr als 10.000 Tests durchgeführt. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati will globale Solidarität durch konkrete Zusammenarbeit im Umgang mit der COVID-19-Pandemie. Weil dieses Gesundheitsproblem keine Grenzen kennt und nicht mehr einem Land, sondern der ganzen Welt gegenübersteht. Dieser Wunsch wurde von Sri Mulyani auf der 53. Jahrestagung des Obersten Rates der Asiatischen Entwicklungsbank ADB, die am Freitag, dem 18. September in Jakarta virtuellen Weise stattfand, übermittelt. Sri Mulyani sagte, der Umgang mit der durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten Pandemie der Krankheit sei ironisch. Als sich die globale Finanzkrise 2008 bis 2009 ereignete, retteten eine Reihe von Ländern, darunter die G20, gemeinsam die Wirtschaft und die Herausforderungen im Wirtschaftssektor. Sri Mulyani erinnerte dann daran, dass vor 20 Jahren viele Länder versuchten, die Armut durch offene Handels- und Investitionszusammenarbeit zu verringern. Ebenso erfordert der Umgang mit der COVID-19-Pandemie ihrer Meinung nach eine Zusammenarbeit, da auch die großen Länder selbst nicht alleine arbeiten kann. Globale Solidarität ist erforderlich, um die Impfstoffe zu erhalten, sich wirtschaftlich zu erholen, den Handel zu treiben und die Investitionen zu tätigen, damit sich alle Länder erholen. Der Koordinierungsminister für Wirtschaft, Airlangga Hartarto, erklärte am Freitag, dem 18. September in Jakarta, dass die Ergebnisse der dritten Phase der klinischen Studie für den COVID-19-Impfstoff Mitte Oktober oder im vierten Quartal 2020 bekannt gegeben werden sollten. Die klinischen Studien des COVID-19-Impfstoff werden in Bandung Westjava durchgeführt. In Bezug auf die Beschaffung von Impfstoffen gibt es bereits einen Entwurf einer Präsidialverordnung oder Perpres zur Beschaffung und Durchführung von Impfstoffen, die den Beschaffungs-, Kauf- und Vertriebsprozess von Impfstoffen sowie die Durchführung von Impfungen vollständig regeln wird. In Bezug auf das Protokoll für die Durchführung der Impfung wird es außerdem einen Hauptplan für die Durchführung der COVID-19-Immunisierung geben. Der Hauptplan wird die Impfimplementierung vollständig regeln, einschließlich der Erstellung eines Zeitplans und der Stadien der Immunisierung. Es ist geplant, dass der Fahrplan nächste Woche auf der Plenarsitzung fertiggestellt und veröffentlicht wird. Darüber hinaus wird eine Gesundheitsministerverordnung oder Permenkes als eine Ableitung der Präsidialverordnung zur Impfstoffbeschaffung und Impfimplementierung ausgearbeitet. Die indonesische Regierung hat die Gesundheitseinrichtungen einschließlich der Isolationsräumen für COVID-19-Patienten hinzugefügt, indem sie 2 und 3 Sternehotels nutzte, um 2 Wochen lang bis zu 14.000 Menschen unterzubringen. Der Koordinierungsminister für Wirtschaft, Airlangga Hartarto, erklärte am Freitag, dem 18. September in Jakarta, dass die Regierung die Kapazitäten in überweisenden und nicht überweisenden Krankenhäusern aufgebaut habe. Minister Airlangga Hartarto, der auch Vorsitzender des Ausschusses für den Umgang mit COVID-19 und den nationalen wirtschaftlichen Aufschwung PEN ist, fügte hinzu, dass die Regierung auch die unabhängigen Isolationsräume in dem Turm 5 des Athletenheimes oder Wisma Athlet in Jakarta vorbereitet. Er fügte hinzu, dass es in 5 Provinzen, nämlich Jakarta, West Java, Südkalimantan, Bali und Nord-Sumatra, weitere Hotels mit Isolationszimmern geben werde. Diese 5 Provinzen haben das Potenzial für zusätzliche Hotels, die zuvor mit Einrichtungen ausgestattet wurden, die 2 oder 3 Sternen entsprechen. In Jakarta wird die Auslastung mehrerer Krankenhäuser auch durch die Hinzufügung bestehender Einrichtungen erwartet. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO fördert zusammen mit der Agentur der Vereinten Nationen für Frauen, UN Women, anlässlich des Internationalen Tages der gleichen Löhne am 18. September das gleiche Entgelt für die Arbeitnehmer in Indonesien. In einer schriftlichen Erklärung, die ILO am Freitag, dem 18. September in Jakarta erhalten hat, zeigen globale Daten, dass die Arbeitnehmerinnen mit einem geschätzten Lohngefälle von 16% weniger als Männer bezahlt werden. Dieses Lohngefälle wirkt sich negativ auf Frauen und ihre Familien aus. Eine Situation, die sich während der COVID-19-Pandemie verschärft hat. Laut dem Bericht der ILO über COVID-19 und der im Juli vergangenen Jahres veröffentlichten 5. Ausgabe der Arbeitswelt waren viele Arbeitnehmerinnen während der Pandemie unterschiedlich betroffen, insbesondere in Bezug auf die große Vertretung von Frauen in den von der Krise am stärksten betroffenen Wirtschaftssektoren wie Unterkunft und Ernährung sowie Vertrieb und Herstellung. Die Repräsentationsrate von Frauen ist auch im informellen Beschäftigungssektor hoch, der nicht mit Krankenversicherung und Sozialschutz ausgestattet ist. Die Situation in Indonesien soll den globalen Bedingungen entsprechen, in denen indonesische Frauen 23% weniger als Männer verdienen. Das indonesische Handelsministerium hat eine Strategie zur Förderung von Gayo Cafe auf der Grundlage geografischer Angaben entwickelt, die einen wesentlichen Beitrag zur nationalen Exportleistung leisten kann. Der Handelsminister Agus Suparmanto erklärte am Freitag, dem 18. September in Jakarta, dass die Werbung für Produkte mit geografischen Angaben als Vorbereitungsschritt für die bevorstehenden Ernte im Oktober weiter intensiviert werde. Die Produkte mit den geografischen Angaben können einen großen Beitrag zur Leistung der nationalen Exporte leisten, insbesondere während der aktuellen COVID-19-Pandemie. Der Generaldirektor für nationale Exportentwicklung im Handelsministerium, Kasan, fügte hinzu, dass die Produkte mit geografischen Angaben ein wichtiger Bestandteil des Exports sind, dass sie in den Augen ausländischer Verbraucher zu einer der Identitäten der indonesischen Nation werden können. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren, wie folgt. Die erste Information kommt aus Sidoarjo, Ostjava. Die Gouverneurin von Ostjava, Hovifah Indar Parawansa, verteilte am Mittwoch im Bezirk Sidoarjo 26 zusätzliche Beatmungsgeräte an Krankenhaus Manager in den Städten wie Sidoarjo, Pasuruan und Mojokerto, die COVID-19 Abfertigungsdienste in 15 COVID-19 Überweisungskrankenhäusern in 5 Städten zu maximieren. Die Beatmungsgeräte werden von USAID durch das Gesundheitsministerium unterstützt. Insgesamt 210 Beatmungsgeräte des Gesundheitsministeriums sollen schrittweise an andere Distrikte in Ostjava übergeben werden, die noch in Not sind. Darüber hinaus wurden 16.000 Gesichtsmasken an Distriktkoordinatoren für das Familienhoffnungsprogramm, die Sozialarbeiter und die Freiwillige der lokalen Katastrophenschutzagentur Tagana verteilt. Die nächste Information kommt aus Batu Raja, Sumatera. Eine Reihe von Bewohnern des Dorfes Pusar im Bezirk Ogan Komering Ulu der Provinz Süd-Sumatra spendete am vergangenen Mittwoch ihr Land für den Bau der natürlichen Touristenattraktion Bukit Katung. Tanzil, ein Bewohner des Dorfes Pusar in Ogan Komering Ulu, einer der Landbesitzer in der Region Bukit Katung, sagte, dass die Gemeinde den Plan zum Bau natürlicher Tourismusobjekte im Dorf nachdrücklich unterstütze. Garsubi, der Leiter der beratenden Körperschaft des Dorfes Pusar, sagte, die lokale Dorfregierung habe die Initiative ergriffen, den Katunghügel zu einer natürlichen Touristenattraktion mit hügeligen Standorten, Wasserfällen und Höhlen zu machen. In der Zwischenzeit sagte der Sekretär des Tourismusbüros von Ogan Komering Ulu, Imron H.S., dass die Attraktivität von Katunghügel erhöht werden soll, indem Instagrammable touristische Einrichtungen wie die Baumhäuser und die Überwachungsbrücken mit Blick auf die Stadt gebaut werden. Die letzte Information kommt von den Nias-Inseln in Nord-Sumatra. Dem Plan der Provinzregierung von Nord-Sumatra, die Nias-Inseln aufgrund von COVID-19-Pandemien zu isolieren, wird die Sperrung des Zugangs zur und von der Insel nicht folgen. Die Personen, die auf die Insel gehen möchten, müssen jedoch eine Bescheinigung über die Ergebnisse des COVID-19-Tupfertests mitbringen. Der Gouverneur von Nord-Sumatra, Edi Rahmayadi, sagte am vergangenen Dienstag, dass der Transport vom Flughafen und Hafen fortgesetzt werde. Darüber hinaus wurde ein integrierter Pfosten gebaut, das COVID-19-Problem dort zu lösen. Der Gouverneur sagte auch, dass die lokale Regierung logistische Hilfe für die Bewohner vorbereitet habe, die isoliert waren, weil sie in die Insel Nias gekommen waren. Das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf 19. September. Wir beginnen mit dem historischen Ereignis am 19. September 1945. Einem riesigen Treffen auf dem Ikeda-Feld, Jakarta, als Soekarno einen kurzen Vortrag vor tausenden Indonesiern in Bezug auf einen Monat der Jubiläumsfeier der indonesischen Unabhängigkeitserklärung hielt. Die Generalversammlung, sogenannte Jakarta Athletics Verein, wurde vom Komitee van Aksi initiiert. Diese Generalversammlung zielte darauf ab, Japan zu zeigen, dass die Bevölkerung die Regierung der unabhängigen und souveränen Republik Indonesiens unterstützte. Das Ikeda-Feld liegt im Süden des Feldes Monas. Am 19. September 1955 wurde Präsident Juan Perón vom argentinischen Militär gestürzt. Juan Domingo Perón war ein argentinischer General und Politiker. Er und seine Frau Eva waren in allen argentinischen Schichten sehr berühmt. Er war eine bekannte lateinamerikanische Persönlichkeit im 20. Jahrhundert. Juan Perón wurde als Reformierer in seinem Land angenommen, weil er den wirtschaftlichen Schwerpunkt von der Landwirtschaft zur Industrie verschob. Aber mit zunehmender Zeit wandelte er seine Herrschaft in eine Diktatur um und führte die autoritäre Regierung ein. Er verwandelte die staatlichen Agenturen zu seinen Gunsten, damit er wieder als Präsidenten gewählt werden konnte und endlich ihm nicht genehme Richter. Daraufhin wurde er durch einen militärischen Putsch gestürzt und vertrieben. Diese Verbannung 18 Jahre lang minderte nicht seinen Einfluss in allen Volksschichten. Im Jahr 1973 wurde Perón zum dritten Mal zum argentinischen Präsidenten gewählt. Wir beenden unser Programm mit dem 19. September 1983. Als Sam, Kitts und Nevis unter der Führung von Großbritannien unabhängig wurde. Sam, Kitts und Nevis ist ein Zwei-Insel-Föderationsstaat, der bei den Leeward-Inseln in der Karibik liegt. Die Insel Sam, Kitts war eine britische Kolonialregion seit dem Jahr 1624 und die Nevis-Insel seit dem Jahr 1628. Am 19. September 1983 wurden Sam, Kitts und Nevis zu einem unabhängigen Land. Dieses Land ist der kleinste Staat in Amerika, sowohl von seiner Größe als auch seiner Gesamtpopulation. Die Hauptstadt und die föderale Regierung befinden sich in der Insel Sam, Kitts. Die Insel Nevis, die kleinste Region, ist circa 3 Kilometer südöstlich von Sam, Kitts entfernt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Semudah itu kau tulis kembali kisah cinta yang berakhir luka. Hadirmu tak mungkin ku sambut lagi karena ada dia di hatimu. Dulu kau yang pergi meninggalkanku, kini kau kembali tawarkan berjuta mimpi. Pergilah, cintamu bukan untuk padanya. Tak perlu lagi kau ungkit cerita, biar berakhir di sini. Ku relakan kamu.
Sie sind auch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien hat heute das Thema 143 Unternehmen planen Umverteilung ihrer Investitionen nach Indonesien. Der indonesische Koordinationsminister für Wirtschaft Erlangga Hartarto hat angekündigt, dass 143 Unternehmen planen, Investitionen nach Indonesien zu verlagern. Es seien darunter Unternehmen aus den USA, Taiwan, Südkorea, Hongkong, Japan und China. Beim SBC Wirtschaft Forum in Jakarta am Mittwoch, den 16. September, sagte Erlangga, dass die Investitionsverlagerungsplan nach Indonesien das Potenzial habe, mehr als 300.000 Arbeitnehmer aufzunehmen. Er fügte hinzu, dass der Umsiedlungsplan darauf hindeute, dass man aus der Covid-19-Pandemie die wertvolle Lehre gezogen habe. Die Verketten von Waren nicht in einem Land zu zentralisieren. Er erklärte, dass jetzt viele multinationale Unternehmen von China in andere asiatische Länder, insbesondere in das ASEAN-Gebiet, umziehen. Er fügte hinzu, dass dies eine Gelegenheit für Indonesien sei, die Position von China als Investitionsziel für neue Lieferkettenbeziehungen auf den Weltmarkt zu ersetzen. Aber er gab zu, dass das Risiko der Unsicherheit in diesem Jahr immer noch sehr hoch sei, sodass die indonesische Wirtschaft sich den externen und internen Herausforderungen stellen müsse. Der Minister erklärte weiter, dass der Druck von außen eine globale Unsicherheit sei, die ihre Wurzeln in der Covid-19-Pandemie habe und dazu geführt habe, dass die Weltwirtschaft voraussichtlich weiterhin schlecht sei. Auf der internen Seite sehe man eine globale Konjunkturabschwächung. Das Wachstum Indonesiens sei im zweiten Quartal gesummt und betrage minus 5,32%. Daher sagte Erlangga, dass die indonesische Regierung derzeit verschiedene Maßnahmen vorbereite, um diesen externen und internen Druck zu überwinden. Die Schritte und die Maßnahmen, die von der Regierung verfolgt werden, müssten durch einen schnellen Abschluss der Diskussion über das Gesetz zur Schaffung von Arbeitsplätzen in dem Parlament führen, damit die Investitionen steigen können. Außerdem erstelle die Regierung eine Investitionsprioritätsliste. Diese Liste werde unter Verwendung eines Auswahl der Gewinneransatzes erstellt, der die Geschäftsfelder umfasse, die gefordert und mit steuerlichen und nicht steuerlichen Einrichtungen ausgestattet werden. Erlangga Hartarto hoffe dadurch große Investitionen mit höherer Qualität anzuziehen und Arbeitsplätze schaffen zu können. Der Minister fordert die Regierung stärker auch die industrielle Entwicklung sowie die Transport- und Logistikkonnektivität, indem sie Korridore entlang des nördlichen Teils der Insel Java entwickeln. Darüber hinaus habe die Regierung eine Initiative zum Bau eines Superhub als Zentrum für Produktion, Handel, Technologie und Finanzen formuliert. Er sei optimistisch, dass die indonesische Wirtschaft durch konkrete und angemessene Maßnahmen die Herausforderungen dieses Jahres bewältigen könne. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Demi hari dan juga malam, dari malam aku bernafas lalu mengingat semua tentangmu. Saat berdua hatiku pun tergetar, saat kau senyum hatiku pun berdebar. Ternyata bukan milikku. Berulang kali kau titip salam untuknya, ku tak rela tuk menyampaikannya. Tahukah kamu, tahukah dirimu, betapa diriku menginginkan dirimu. Pedih hatiku saat ku sadari mencintamu yang cinta pada dia. Berharap kau segera melupakannya, berharap kau tak lagi suka padanya. Tuhan tolong ubah hatinya.
Sie sind auch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zum Programm Wunderbares Indonesia. Heute laden wir Sie nach Solo in der Provinz Central Java ein, Cabuk Rambak zu genießen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Stadt Solo in der Provinz Central Java ist bekannt als Gegend, in der der siebte indonesische Präsident Joko Widodo geboren und aufgewachsen ist, aber auch als Stadt der kulinarischen Spezialitäten. Hier befinden sich viele köstliche Gerichte. Eines von denen ist Cabuk Rambak. Der Name klingt ein bisschen komisch. Die verwendeten Gewürze und Zutaten sind auch einzigartig. Deshalb ist die Reise nicht komplett, wenn man solo Besuch ohne Cabuk Rambak zu probieren. Liebe Hörerfreunde, das Wort Cabuk ist mit Sesam verbunden, denn die Soße besteht aus geröstetem Sesam. Und das Wort Rambak bedeutet knusperiger Kuhhautcracker. Es ist ziemlich verwunderlich, dass Cabuk Rambak mit knusperigen Kuhhautcracker oder Rambak nicht zu tun hat. Anscheinend wurde früher Cabuk Rambak mit knusperigen Kuhhautcracker serviert. Aber wegen der teuren Kosten bei Rambak wird Cabuk Rambak mit knusperigen Rice Cracker, dem sogenannten Karak, serviert. Liebe Zuhörer, Cabuk Rambak zu servieren verwendet normalerweise der Verkäufer ein gefaltetes Bananenblatt als Verpackung. Zur Befestigung wird ein Zahnstocher verwendet und dazu außerdem ein Teller aus einem anderen Blatt, dem sogenannten Pinchuk, geformt. Ketupat, also der eingewickelte Reis, wird in zwei geteilt und klein geschnitten. Und dann werden zu dem Ketupat Gewürze aus Samen hinzugegeben. Obwohl dieses Gewürz ein bisschen bleich ist, schmeckt es sehr köstlich. Cabuk Rambak wird mit zwei oder drei knusperigen Rice Cracker Karaks serviert. Dieses Gericht zu genießen, verwendet man keinen Löffel und auch keine Gabel, da der Verkäufer Zahnstocher in das geschnittene Ketupat sticht. Einzigartig, oder? Wenn Sie dieses Gericht genießen möchten, sollten Sie um 6 Uhr bis 13 Uhr in eigenen Orten wie Pasar Gede oder Markt Gede komme. Außerdem können Sie die Spezialität neben dem Pasar Gede in der Umgebung des Stadions Manahan am Sonntag oder Feiertag finden. Obwohl Cabuk Rambak selten zu finden ist, werden Leute, die dieses Gericht schon mal gegessen haben, süchtig danach. Eine Portion von Cabuk Rambak kostet üblicherweise nur 2.000 Rupiah bis 2.500 Rupiah. Das war Wunderbares Indonesien mit Cabuk Rambak. Wenn Sie gerade in Solo sind, sollten Sie dieses Gericht finden und ausprobieren. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Thank you. karena aku hilang tanpa kamu. Apa kabar dengan kesemua ini? Ku merindukan kehadiranmu.
Hancur aku bila saja. Hancur aku.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über Kota Tua, ein guter Ort, um die offizielle indonesische Sprache zu lernen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die schnelle Informationsentwicklung soll insbesondere in Indonesien, einem Land mit vielen Sprachen, maximiert werden. Indem man eine gute und richtige nationale Sprache verwendet. ein Beispiel dafür bildet der Reiseort. Die Anwendung der Sprache erleichtert den lokalen Touristen den allgemeinen Umgang. Eine der Bemühungen, die Benutzung der nationalen Sprache in der Öffentlichkeit zu fördern, ist Kota Tua Jakarta, ein Ort mit Priorität der nationalen Sprache im öffentlichen Raum. Das Gebiet Kota Tua oder Altstadt Jakarta wird als Ort der Priorität der nationalen oder sogenannten offiziellen indonesischen Hochsprache im öffentlichen Raum vom Ministerium für Bildung und Kultur festgelegt. Hier können alle Leute, sowohl die indonesische Gesellschaft als auch Touristen, sie lernen und anwenden. Dies ist vor dem Hintergrund der gegenseitigen Zusammenarbeit konzipiert worden. Um die Benutzung der offiziellen indonesischen Sprache in der Öffentlichkeit zu bewahren und zu pflegen. Die Herausforderung der Staatssprache im öffentlichen Raum ist derzeit sehr hoch in einer Zeit, die sehr dynamisch ist. Ohne Geist und gute Strategie ist es nicht unmöglich, dass der öffentliche Raum in Indonesien von Fremden besucht wird. Die Festlegung Kota Tua als Anwendungsort der nationalen Sprache kann nicht von der Regierungsbemühung, um die Gesellschaft zu bilden, getrennt werden. Es ist nicht zum ersten Mal, dass die Regierung dieses Programm festlegt. Zuvor wurde Taman Mini Indonesia Indah oder TMII im Jahr 2019 als Anwendungsort der Staatssprache festgesetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das mit dem Thema Kota Tua ist zu einem Anwendungsort der indonesischen Hochsprache erklärt worden. Auf Wiederhören!
Aku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini? Hilang berani dekat denganmu, ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer, jeden Samstag, spielen wir für Sie ein Kronzonglied. Heute heißt das Kronzonglied Die Tepi Sungai Serayu oder auf Deutsch Am Ufer des Serayu-Flusses. Dieses Kronzonglied war ein Werk von R. Suteja. Dieses Lied beschreibt die Schönheit des Serayu-Flusses. Der Fluss, der sich über mehrere Distrikte in der Provinz Zentraljava erstreckt und durchquert und im Distrikt Cilacap in den Indischen Ozean mündet. In diesem Lied wird auch der Berg Slamet dargestellt, der aus der Ferne erscheint, als wäre er ein Symbol für Wohlstand. Der Fluss Rayo mit all seiner Schönheit und seinen Vorteilen ist zum Idol der Bauern und zum Trost für sehnsüchtige Herzen geworden. Liebe Musikfreunde, hier ist Mus Mulyadi mit dem Kroncong-Lied Di Tepi Sungai Serayu, oder auf Deutsch Am Ufer des Flusses Serayu. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Fajar menyingsing, pelangi merona warnanya, nyiur melambai-lambai, warna air sungai nan jernih, beralun angin lemah gemulai, aman tentram dan damai. Gunung Slamet nan agung, tanpa jauh di sana, bagai sumber kerta kencana. Indah murni alam semesta, tepi sungai Serayu, sungai pujaan bapa tani, penghibur hati kencana. Indah murni alam semesta, tepi sungai Serayu, sungai pujaan bapa tani, penghibur hati tani, penghibur hati rindu. Musik.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.